2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, ihr hört den Millern-Ton vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Samstag. Es ist Mittwoch, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ich spreche heute mit Jörn. Der ist Hi Jörn, grüß dich. Der ist nämlich Karlsruher und St. Paulianer in einem. Jörn, genau. Erzähl doch mal, wie das dazu kommt, wer du bist, was du machst, wo man dich im Netz findet. Erzähl mal.
Ja. Ja, wie das dazu kommt. Also der KSC ist jetzt von Kinderbeinen mein Herzensverein da gehe ich schon ganz lange hin. Aber es hat mich irgendwann mal per Studium nach Hamburg verschlagen gewissermaßen. Und weil ich auch schon immer über den Tellerrand geguckt habe und großer Fußballfan bin, hat sich in Hamburg halt das eine zum anderen ergeben. Da war ja 2008 wurde das Jubiläumsbuch anlässlich des Vereinsjubiläums geschrieben und da ist mich auch für Fußballgeschichte sehr interessiere, habe ich beim FC St. Pauli damals als Praktikant angefangen, bei Michael Pahl und Christoph Nagel. Die Namen dürften ja vielen St. Pauli-Fans was sagen mittlerweile. Und ja, so kam das zustande. Oder so begann dann die Geschichte mit dem FC St. Pauli noch nebenher.
Ja, die beiden kennt, denke ich mal, jeder, der den Podcast hört. Und dann warst du auch einmal mittendrin in dem Ganzen sozusagen.
Genau, also ich habe viel recherchiert damals an der Sporthochschule in Köln. Dann hatte ich noch den Vorteil, dass ich eben die Sprache Sütterlin lesen konnte, also diese altdeutsche Schrift. Das war relativ wichtig für den Protokolle des Vorgängervereins des FC St. Pauli, vom Hamburg St. Pauli Turnverein. Da habe ich Michael und Christoph dann eben zugearbeitet und nach Ende des Praktikums hat mich Christoph Nagel, der damals für die Stadionzeitung noch zuständig war, als Chefredakteur gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für die Viva zu schreiben. Und das war jetzt im Oktober 2009 und beim Heimspiel gegen Union Berlin hatte ich 5-Jähriges. Hätte ich auch fast nicht geglaubt.
Warst du denn, also du weißt, du bist ja schon längere Zeit Karlsruhe-Fan, bist du denn dann ganz neutral quasi an St. Pauli rangetreten oder hattest du da auch schon, hattest du da auch schon Sympathien oder wie war das bei dir?
Also bei mir war das tatsächlich so, dass man natürlich, also ich habe zum Beispiel die Pokalsaison schon mitbekommen. Die Spiele gegen Hertha BSC und Werder Bremen habe ich damals live im Fernsehen gesehen. Und als ich dann nach Hamburg kam, habe ich eben schnell gespürt, dass ich auch irgendwie Fußball brauche, einfach auch als, dass meine Woche auch ein Stück weit strukturiert wird am Wochenende. Und dann das erste Mal am Millerntor war ich tatsächlich im Gästeblock dann gegen den SC Paderborn. Das muss im Spätjahr 2007 gewesen sein. Und es war dann tatsächlich auch so, dass die ersten Kommilitonen, die ich getroffen habe, an der Uni Hamburg eingefleischte St. Paulianer waren. Also auch sehr der Fanszene verbunden. Und ja, im Endeffekt, noch bevor ich Praktikant war, hatte ich dann auch schon das erste Spiel auf der Südkurve gesehen. Ich glaube, damals gegen Koblenz muss das gewesen sein. Nein, gegen Jena, 2:2 an einem Freitagabend.
Okay. Und was machst du jetzt aktuell? Du bist ja immer noch beim Verein. Schreibst du immer noch für die Viva oder...
Genau, also ich schreibe zum einen für die Viva und ich hatte dann, bevor ich ein Uni-Projekt angefangen habe, letztes Jahr ein bisschen mehr gearbeitet im Medienzentrum und das hat sich insofern fortgesetzt, dass ich oft auswärts mitfahre. Also ich war jetzt zum Beispiel vorgestern in Düsseldorf mit dabei und dort mache ich dann meistens Berichterstattung, also Social Media oder eben auch Nachspielberichte, je nachdem, was anfällt.
Okay. Schön, und du machst auch Sport im Verein, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ich mache auch Sport im Verein. Also es gibt ja da auch die eine oder andere Amateursportgruppe oder Sportabteilung vielmehr. Und ich bin aktiv in der Schachabteilung und tatsächlich auch in der 8. Mannschaft dort. Und ja, bin auch sehr froh, dass ich mit meiner Mannschaft letzte Saison in die Bezirksliga aufsteigen konnte.
Ja, Glückwunsch. Ja,
Dankeschön. Mal schauen, wie es weitergeht.
Ist beim Schach Pyro ein Problem? Nee, war ein Scherz.
Fans wären schon mal schön, da müsste man sich aber natürlich dann auch andere Support-Möglichkeiten und Support-Wege erdenken. Aber beispielsweise unsere erste Mannschaft ist nicht unrealistisch, dass die auch in der zweiten Bundesliga nächste Saison spielt. Von daher kann immer Support brauchen, so wie der dann aussieht, weiß ich selbst nicht so genau.
Alles klar. Gut, dann kommen wir mal zum Sportlichen. Sag mir nochmal trotzdem nochmal vorher, wie ist denn das so, wenn man so zwei Vereine in sich trägt? Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen. Kann man das gut miteinander vereinbaren?
Es ist mitunter sehr schwierig, weil ich finde schon, dass dieser ganze FC St. Pauli jetzt beispielsweise hier in Hamburg, finde ich schon, er hat eine ganz große Sogkraft. Also er kommt quasi im alltäglichen Leben vor, jetzt nicht nur beruflich, weil halt auch eben sehr viele Freunde ans Millerntor gehen. Und da wirklich jetzt auch sehr gute und feste Freundschaften schon entstanden sind. Aber ich würde schon irgendwie sagen, ein Stück weit ist es jetzt, so habe ich mir dann irgendwann zurechtgelegt die Jahre, ist es dann schon so, als würde irgendwie die Mutter zu Besuch kommen, jetzt am Samstag, zu dir und deiner Frau.
Mhm.
Also du freust dich total, weil du liebst quasi deine Mutter irgendwie, weil das quasi die erste Liebe deines Lebens ein Stück weit war, aber ich befürchte auch, dass ich nicht unbedingt unglücklich bin, wenn sie dann wieder weg ist. Weil dann habe ich quasi auch diesen Zwiespalt nicht. Aber ansonsten, also wenn es jetzt rein um praktische Dinge geht, wie Spiele besuchen oder so, kann ich das durchaus manchmal vereinbaren. Also jetzt diese Saison war es so, dass ich freitags das Heimspiel gegen Sandhausen hier am Millerntor gemacht habe und dann bin ich Samstag nach Düsseldorf.
Okay.
Zum Auswärtsspiel.
Ja, also ich höre jetzt ein bisschen raus, also du hättest kein Problem damit, wenn St. Pauli gewinnt am Samstag, richtig?
Ich muss schon sagen, also im Dezember habe ich mich sehr für Karlsruhe gefreut, weil die Spiele eben auch gegen St. Pauli sehr schmerzhaft waren die letzten Jahre. Also seitdem ich in Hamburg gewohnt habe, gab es eigentlich nur relativ deutlich auf die Mütze. Da erinnere ich mich zum Beispiel mal an ein Heimspiel in der Aufstiegssaison von St. Pauli 2009, 2010. Das war 0-4, da haben die uns auch irgendwie Grundfreistoß aus 30 Metern, also relativ demütigend auch. Mhm. Ja, aber nee, im Dezember konnte ich mich dann sehr freuen. Also ich werde wohl auch am Samstag im Gästeblock sein. Also so weit geht es dann doch noch.
Also du, dann bist du für Karlsruhe Samstag?
Am Samstag bin ich für 90 Minuten für Karlsruhe,
okay, ja. Okay, verstehe. Das war übrigens auch ein ganz toll herausgespieltes Spiel. Also das war also ein hochverdienter Gewinn für Karlsruhe im Dezember. Das waren ganz tolle Tore. Das erinnere ich gerade noch. Das nur mal ganz nebenbei.
Ja, also ich fand, ja, also genau, da hat ja auch Roland Schrawitz damals mit einer relativ überraschenden Aufstellung, glaube ich, gespielt, mit Heizenberg unter anderem im Mittelfeld. Und aber dieses Spiel im Dezember am Millerntor war im Endeffekt auch eine ziemliche Blaupause der KSC-Saison, der Aufstiegssaison jetzt letztes Jahr, dass man eben mit sehr, sehr schnellen Stürmern und schnellen Flügelspielern ein super Umschaltspiel hatte und sehr effektiv war eben auch im Abschluss. Also hat man beispielsweise an dem 0-2 von Torres gesehen, der ja quasi den Ball aus unmöglichen Winkel da reinhaut. Also den trifft er, glaube ich, auch nur jedes fünfte Spiel mal so. Und da muss man eben auch sagen, da hatten sie auch Glück mit Neuzugängen, weil der hatte schon den Manuel Torres von Schalke 04 auf der Rechnung, also von Schalke 04-2, muss man sagen.
Ja.
Ich glaube, das war auch ein Erfolgsbaustein letzte Saison, dass die Spielzeit wirklich so super lief unterm Strich, ja, und wirklich überraschend gut.
Eure bisherige Saison ist für mich so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt. Was hast du so vor der Saison gedacht über dem, was sozusagen in der Saison passieren wird? Und wie deckt sich das jetzt quasi mit der aktuellen Situation?
Jo, also ich, vor der Saison habe ich schon generell gedacht, dass man sich sehr strecken muss, wenn man quasi in der zweiten Liga bestehen will, weil, wie wir alle wissen, ist ja mit Rasenball Leipzig sehr potente Aufsteiger kommen. Also Heidenheim fand ich auch, vor der Saison war mir relativ klar, dass die sehr stark sind, weil schon ein, zwei Jahre eigentlich einen Kader hatten, der mehr als Zweitliga oder mehr als Drittliga tauglich war, muss man sagen. Dann mit Nürnberg ist ja auch ein sehr, sehr starker Absteiger nach unten gekommen. Und ich dachte mir dann schon, dass man mit dem Niveau, dass man letzte Saison gespielt hat, nicht unbedingt mehr den fünften Platz erreichen kann. Und dachte aber schon, weil die Mannschaft sehr eingespielt und gefestigt wirkte, dass man durchaus, sage ich mal, so zwischen Platz 7 und Platz 10 landen könnte. Es sah dann tatsächlich am Anfang der Saison besser aus. Doch mittlerweile müssen sich die Jungs schon noch ein bisschen strecken. Weil die Liga ist sehr eng und zwei Niederlagen am Stück können schon quasi einen Kontakt nach unten herstellen. Beim KSC waren sie jetzt zwischendurch drei sogar. Hätte ich aber auch, muss ich ehrlich sagen, nach dem starken Saisonbeginn nicht gedacht. Also ich habe ja jetzt quasi den Vergleich gehabt. Ich war jetzt in Düsseldorf am dritten Spieltag. hat der KSC wirklich Düsseldorf dominiert, weil die auch irgendwie nicht aus dem Lack kamen am Anfang der Saison.
Richtig, genau.
Habe ich am Montag das Spiel gesehen. Es war schon ein ganz anderes Auftreten von Düsseldorf, also auch viel souveräner und selbstbewusster. Und ich glaube, in der Form, wie sich Düsseldorf präsentiert hat am Montag, hätte der KSC auch einen sehr, sehr schweren Stand in Düsseldorf gehabt.
Mhm.
Warum jetzt nach dem 3:0 gegen Nürnberg haben ja alle gedacht, oh Gott, jetzt können wir oben mitspielen. Aber ich denke, dann kam auch durch die englische Woche eine sehr entscheidende Woche. Weil das muss ich auch dazu sagen, die Spiele, so wie sich die Saison ja momentan entwickelt, also Spiele zu Hause gegen Ingolstadt, in Leipzig und in Kaiserslautern, kann man durchaus verlieren. Also wenn man jetzt zwischen Platz 7 oder Platz 10 einlaufen will, dann sind das Spiele, die kann man durchaus verlieren. Ich war jetzt gegen Ingolstadt beispielsweise im Stadion, das war jetzt Samstag vor dem St. Pauli-Spiel in Frankfurt. Da muss man auch sagen, Ingolstadt hat einen langen Ball, einen Freistoß, den der KSC sich selber ins Tor köpft und danach haben die Jungs Beton angerührt und haben dann auch zu Recht gewonnen. Und wenn ich diese Spielweise sehe, die haben sie ja jetzt auch in Frankfurt mehr oder weniger durchgezogen, ja, die Ingolstädter, dann dürfte das auch ein sehr, sehr großer Aufstiegskandidat sein.
Ja, so gewinnen die ja oft ihre Spiele, sage ich mal, mit dem 1-0 und hinten dicht. Und das ist ja bei denen Erfolgsrezept, ne?
Ja.
Die hat das dann halt geballt in dieser englischen Woche irgendwie, dann wirklich 3 Niederlagen, aber auch gegen Mannschaften, die man jetzt nicht einfach so irgendwie abtun muss, sondern alles so Mannschaften, die da unter den ersten 5 einfach stehen, ne?
Denke ich auch. Also ich, Ingolstadt hatte ich vor der Saison gedacht, okay, mit dem Kader, auch mit Matthew Lecky, den WM-Teilnehmer, hatte ich die ganz oben auf der Rechnung, weil auch Hasenhüttl letztes Jahr einen guten Job gemacht hat, seitdem er Trainer war. Und ja, ich denke, das könnte weit führen bei denen dieses Jahr, zumal die auch taktisch sehr diszipliniert sind. Das hat man dann nach dem Rückstand gesehen, im Wildpark konkret. Da haben die im Endeffekt den KSC auf die Flügel getrieben. Und wenn man dann sieht, dass da ein Dani da Costa, der aus Leverkusen eigentlich kommt, U21-Nationalspieler ist, dass der eben gegen Yamada, einen Neuzugang vom KSC aus Japan steht, dann hat man einfach deutlich gemerkt, dass da der Außenverteidiger mehr Qualität hat oder mehr Zugriff aufs Spiel. Und das war dann ein großer Schlüssel für Ingolstadt in den
Spitzen. Ja. Genau, momentan wahrscheinlich auch eher so ein Problem bei euch. Auch, also ihr habt jetzt nochmal einen Punkt geholt gegen Aalen, aber ihr habt jetzt auch schon 3 Spiele nicht mehr getroffen.
Genau.
Wie sieht's da aus?
Letzte Tor war in Leipzig. Und das war generell schon die ganze Saison ein Riesenmanko, dass so die Kaltschnäuzigkeit und die Effektivität, die den KSC letztes Jahr definitiv ausgezeichnet hat. Ich erinnere mich da an das 3-0 bei 1860 München, wo Ruben Hennings 4-mal aufs Tor schießt und den Ball 4-mal oder 3-mal dermaßen perfekt trifft. Okay, eine Situation war ein Elfmeter, aber den muss man auch erstmal reinmachen, aber diese Effektivität, die fehlt halt dieses Jahr ein Stück weit. Also auch die Spiele, die unentschieden ausgingen, bei dem guten Saisonstart, wie zum Beispiel 0-0 gegen Union Berlin, da war der KSC hoch überlegen und ich sag's mal so, da hatte sich Union nicht gerade besser präsentiert als jetzt am Millerntor vor kurzem. Also eigentlich muss man so ein Spiel auch gewinnen und ein Tor schießen. Ist nicht gelungen gegen Aalen. Deshalb werden wir mal sehen, wie es am Samstag wird. Ich bin sehr gespannt.
Auf wen müssen wir denn
enge besonders... Kiste.
Ja, Entschuldigung.
Ja, also es wird auf jeden Fall Samstag eine enge Kiste, denke ich.
Ja. Auf wen müssen wir denn ganz besonders aufpassen bei euch?
Also ein Vorteil für den FC St. Pauli könnte durchaus sein, dass Dominik Theiss gesperrt ist. Der hat die 5. gelbe Karte gesehen gegen Aalen. Der wirkt immer sehr schlaksig und sehr behäbig, aber der ist unfassbar für die taktische Ausrichtung der Mannschaft und quasi für das Zusammen, also für die Verbindung der Mannschaftsteile enorm wichtig. Der fehlt. Und wer wirklich immer besser in Fahrt kommt, ist Reinhold Jabo, der aus Köln kam. Hatte letztes Jahr schon sein Potenzial angedeutet, aber er spielt jetzt im neuen System eben in der Viererkette vorne. Also Karlsruhe spielt dieses Jahr 4-1-4-1 und nicht mehr 4-2-3-1. Und dort kommt er viel offensiver auch zum Abschluss und hat mittlerweile schon 4 Tore geschossen.
Ja, 4 hat er, genau. Ist der erfolgreichste Schütze bei euch neben dem Michanski, ne?
Genau, Michanski. Der hat auch in Frankfurt gut getroffen. Der Ja, also auf Reinhold Jarbo muss man auf jeden Fall aufpassen. Der ist auch ein toller Stratege und ich finde auch, dass er jetzt so ein bisschen sein Potenzial abruft. Der war ja 2009 U17 Europameister zusammen mit Christopher Buchtmann und Lennart Thie.
Okay.
Da war er der Kapitän von der deutschen U17, die dann Europameister wurde. Und da hat er so ein bisschen mit Thie, Buchti, hat er so ein bisschen das Mittelfeldduo gebildet. Und beide wurden dann wenig später eben in Köln aussortiert. Der eine ging dann ans Millerntor und der andere zum KSC.
Hm.
Und was auch interessant bei Reinhold Jarbo ist, das finde ich eigentlich ganz witzig, dass er im Mai in den Karlsruher Stadtrat gewählt, also in den Gemeinderat gewählt wurde.
Okay.
Also Reinhold Jarbo sitzt seit Mai im Gemeinderat, war darüber selber sehr überrascht, und wollte aber sein Mandat annehmen, wenn es sich mit dem Fußball vereinbaren lässt. Also ich habe jetzt nicht geguckt, welche Gemeinderäte gestern bei der Abstimmung über das neue Stadion im Gemeinderat waren.
Mhm.
Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Reinhold dann für das neue Stadion
ist. Ja. Aber ich meine, letztendlich wird er sich das ja vorher genau überlegt haben, ob er das zeitlich und inhaltlich schafft, das Ganze, oder?
Ja, wahrscheinlich. Aber ich denke mal, da hat einfach der Name gezogen, weil er ist auch quasi auf einer Liste, auf einer relativ kleinen Splitterliste, die heißt Gemeinsam für Karlsruhe, und die hat auch einen relativ christlichen Hintergrund, weil Reinhold Jarbo ist auch stark in der christlichen Gemeinde in Karlsruhe oder in einer christlichen Gemeinde eben engagiert. Ist immer auch sehr wichtig.
Ah ja, okay.
Da hat er mir auch, glaube ich, letztes Jahr in der Viva, hatte ich ihm ein Interview im Dezember, da hat er mir das dann auch relativ offen erzählt. Also der geht da auch relativ offen damit um und warum auch nicht, also von daher.
Interessanter Aspekt auf jeden Fall.
Ja, das fand ich auch spannend.
Was mir noch so aufgefallen ist, so euer Torwart Orleshausen, der spielt bis jetzt eine richtig gute Saison, ne?
Ja, genau. Hat man vielleicht jetzt so auch nicht erwarten können, weil das war ja ein relativ großer Schock da zum Ende der letzten Saison. Da hieß es ja erst, dass er Leistenprobleme hat und zwei Tage später hat dann der KSC bekannt gegeben, dass es eine Hodenkrebserkrankung war. Wohl aber gutartig, wurde auch operiert und finde ich auch super, dass er so schnell zurückgekommen ist. Und ich glaube, der Orle ist auch ein sehr, sehr umgänglicher Typ und der ist auch einfach wichtig für das Mannschaftsgefüge an sich, also für die Mannschaftshierarchie. Also der hat so ein der ist absoluter Führungsspieler, glaube ich, aber der ist sehr zurückgenommen und sehr zurückhaltend, aber will auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Saison. Und es freut mich auch für einen Spieler wie Orleshausen, der quasi jahrelang bei Rot-Weiß Erfurt mehr oder weniger nur dritte Liga gespielt hat, dass er sich jetzt eben durchsetzen konnte. Und nach dem Abstieg 2012 hat er ja auch ein Zeichen gesetzt und seinen Vertrag verlängert. Ja, und ich denke, das also zwischen Orle und dem KSC passt definitiv.
Okay. Was denkst du denn, wie ihr auftreten werdet in Hamburg am Samstag? Also meinst du so, wollt erstmal hinten dicht machen, versuchen so lange wie möglich kein Tor auf Punkt zu spielen oder dann doch irgendwie, weiß ich nicht, Konter nutzen. Was meinst du, wird eure Spielweise sein?
Also ich denke, Jan Mauersberger, den hatte ich jetzt gestern für das Interview in der Stadionzeitung, der hat mir gesagt, dass sie mit demselben taktischen Konzept zum Erfolg kommen wollen wie im Dezember. Es würde bedeuten, dass der KSC sich auf die sehr starke und sehr großgewachsene Defensive verlässt und erstmal abwartet und dann versucht, mit schnellen Umschaltspiel zum Torerfolg zu kommen.
Mhm.
Also ich denke auch, dass das die Methode sein wird und dann wird es natürlich sehr spannend zu sehen sein, ob unsere Jungs, also ja, siehst du, jetzt verschwäche ich mich schon. Ist es dann mit zwei Vereinen, deshalb wird es sehr spannend zu sehen sein, ob die Kiezkicker oder unsere Jungs eben dann ein Konzept finden, diesen Abwehrriegel zu knacken. Aber ich denke, es könnte ein großes Geduldsspiel werden und unter Umständen könnte auch ein Tor entscheiden. Was ich finde, ist mittlerweile in der zweiten Liga relativ häufig der Fall, dass ein Tor entscheidet, weil sehr, sehr viele Mannschaften mittlerweile sehr gut verteidigen können.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es wieder so ein Spiel wird, wie wir in den letzten zwei Jahren oft am Millerntor gesehen haben. Gegner ist kompakt, lauert auf Konter.
Ja.
Es wird jetzt kein Hurra-Spiel von beiden Seiten, oder Es wird kein Hurra-Fußball aufkommen, denke ich mal. Und wir müssen dann gucken, wie sich das entwickelt, ganz einfach. Du hattest gesagt, du stehst auf der Nordtribüne im Karlsruhe-Block. Weißt du denn, wie viele kommen werden aus Karlsruhe? Wie das organisiert ist? Haben sich viele angemeldet? Sind viele Karten weggegangen?
Wie viele Karten konkret, weggegangen sind, weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke, dass der Auswärtsblock gut gefüllt sein wird. Also KSC-Fans sind eigentlich immer noch sehr reisefreudig. Also quasi die Grundbasis der Fanszene ist immer noch relativ groß, wie ich finde. Ich habe das jetzt auch dieses Jahr gemerkt, dass wir hatten einmal Montagsspiel, als der KSC abgestiegen ist. Einmal hatten wir Freitagsspiel, kurz vor Weihnachten. Da war die Reisefreudigkeit meiner Freunde, die mich dann hier oft besuchen und dann hier meine Wohnung ausgiebig nutzen zum Pennen, war nicht so groß, aber das ist jetzt am Wochenende deutlich größer, wie ich finde. Also und ich denke, es wird gut gefüllt sein. Ich denke, es in den Gästeblock passen so 2.300, 2.800, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und Reisegruppen in dem Sinn gibt es jetzt nicht. Also es wird ein Fanzug nach Fürth geben, aber viele werden mit Bussen anreisen. Okay. Dann eben schon Freitag, wie das eben so ist, wenn man bei St. Pauli spielt. Also ja.
Das heißt, die Kurve wird ganz gut gefüllt sein. Deine Bude ist auch voll mit Leuten.
Genau.
Und dann schauen wir mal.
Dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Ich bin gespannt. Also ich kann gar nichts sagen. Ich habe auch gar kein Gefühl.
Ja.
Also ich muss sagen, im Dezember hatte ich schon vor dem Spiel das Gefühl, dass es was werden könnte. Weil Roland Frabitz hat ja relativ offensiv spielen lassen immer. Also wenn man sich an das Köln-Spiel erinnert beispielsweise. Und da denke ich, dass das dem KSC dann entgegenkam in dem Sinn, dass es dann beim Umschalten relativ viele Räume gab.
Mhm.
Ja. Aber ob das, ich glaube, dass er wird definitiv anders spielen lassen, denke ich.
Wir werden mal gucken, Jörn. Wir sprechen nächste Woche wieder.
Jo, gerne.
Nehmen das Spiel komplett auseinander.
Sehr, sehr und dann gerne.
Gucken wir mal, wer wen beglückwünscht.
Ja, schauen wir. Ich bin sehr gespannt.
Jörn, vielen, vielen Dank. Einen schönen Abend für dich.
Kein Problem. Gleichfalls. Ja, schönes Spiel am Samstag. Wir werden sehen.
Vielen Dank, ja. Und dann, ja, wie geht's weiter? Ich sagte es gerade, also ich spreche nächste Woche mit Jörn über das, in der Folge nach dem Spiel. Und ansonsten gibt es erstmal nichts zu sagen. Kommt alle ins Stadion Samstag, seid laut, singt mit, peitscht den Verein nach vorne. Und bis dahin sage ich einfach mal Forza und tschüss. Bis dann. Tschüss.